Ja, hallo, ich bin Marc. Ich wollte auch die Frage stellen, wer von euch war denn noch nicht im ZKM? Das ist so die Gegenfrage. Gibt es irgendjemand? Ah ja, sehr gut, dann muss ich nicht so weit ausholen. Hier kurz, über was ich rede. Wenn wir Glück haben, haben wir noch Q&A am Ende. Ich habe Medientechnik studiert, ganz normal in Offenburg, war dann lange selbstständig als App-Entwickler. Irgendwann mal kam ein guter Freund auf mich zu und hat gemeint, du weißt doch, was ein HDMI-Kabel ist, oder? Wir bauen eine Riesenausstellung auf. Hast du Bock? Und das konnte ich natürlich nicht nein sagen und bin dann so in die Kiste des ZKMs gerutscht. Erst als Freier und dann kam Covid. Dann wurde ich fest angestellt. Heute mache ich neben dem Ausstellungsaufbau und Betreuung der Medienkunstwerke auch noch irgendwie IT-Infrastruktur fürs Haus. Da gehe ich aber gar nicht drauf ein, weil es geht quasi um, wie steuern wir das Museum? Ganz kurz meine Abteilung vorstellen. Ich arbeite in der Museumstechnik. Wir sind die größte Abteilung des Hauses. Wir haben fast für jedes Gewerk einen Spezialisten. Ich würde sagen, Mr. Projektor und Mr. Audio und Mr. Computer. Das bin in dem Fall ich und mein Kollege Daniel Heiß. Wir haben auch zweimal Mr. Licht und einen Haufen anderer. Und ich gender mit Absicht falsch. Wir sind auch ein bisschen moderner geworden, aber irgendwie vergessen. Dann haben wir ein Team an Museumsservice. Das ist quasi die Personen, die tagtäglich das Museum am Laufen halten. Das ist eine Person, die quasi morgens anschaltet, dann alle Ausstellungen am Leben hält und abends ausschaltet. Deswegen sind wir stark als IT-Schaffende daran interessiert, so viel Automatisierung wie möglich zu haben. Ganz kurz zur Historie des Gebäudes. Wir befinden uns hier nicht im Hallenbau. Das ist der Anbau, der moderne Anbau. Der Hallenbau ist das große Gebäude nebendran. Das wurde zwischen 15 und 18 gebaut und ist angeblich das längste Gebäude von Karlsruhe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir haben insgesamt 10 Lichthöfe. Ein Lichthof ist immer das, was quasi keine Decke über einem hat, sondern Gläser. Wir beherbergen im Moment gerade neben dem ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien, das Kunstmuseum Karlsruhe. Das befindet sich auf der Seite in Lichthof 10. Dann die Staatliche Hochschule für Gestaltung. Das ist die HFG, in der Hauptteil der GPN gerade stattfindet. Und dann ist die Kunsthalle im Moment gerade bei uns zu Gast, weil ihr Gebäude renoviert wird. Und die sitzen quasi in Lichthof 1, 2 im ersten Stockwerk. Das ist auch ganz gut, weil da kann man direkt, ihr könnt da nachher mal hingehen und dann rausfinden, was unterscheidet denn das ZKM von einem traditionellen Museum. Bei einem traditionellen Museum würde ich sagen, also ich war kurz vorher noch mal in der Kunsthalle, habe kurz zwei Fotos gemacht. Wie man sieht, es gibt zwei, drei Projektoren und eine Lichtschiene. Das heißt, morgens an, Lichtschiene an, zwei Projektoren an, fertig. Ich habe noch zwei Surface-Tablets in der Ausstellungsfläche entdeckt. Da weiß ich nicht, wie sie gesteuert werden, aber ich schätze, sie bleiben an. Bei uns macht das die Leitzentrale. Das ist quasi unser zentraler Dienstleister, der quasi die ganzen Lichtschienen bedient oder so irgendwas. Und warum es bei uns ein bisschen komplizierter ist zu steuern, muss man eigentlich mal rausfinden, was ist Medienkunst. Ganz kurz, ich habe unsere Flächen, in denen wir Ausstellungen haben, hier mal rot markiert. Von euch aus gesehen rechts. Besitzen wir quasi Gameplay und im Moment unsere Sammlung. Dann bauen wir gerade im Erdgeschoss in Lichthof 8, 9 eine neue Ausstellung aus, Silbereck. Und Mars hat gerade eröffnet im ersten Stockwerk Lichthof 9. In Lichthof 1, 2 haben wir im zweiten Stockwerk noch unsere Gameplay-Ausstellung, die ihr wahrscheinlich alle schon mal besucht habt, wenn nicht auch das ein Blick wert. So, jetzt die Frage, was ist Medienkunst? Wir haben einen Picasso gezeigt, den kann man irgendwie nicht schalten, aber Licht an aus. Gut. Dann haben wir Salzskulpturen gezeigt, die stehen auch nur im Raum rum, Licht an aus, das ist relativ einfach. Namjoon Paik's Arche Noah, 25 Screens mit Playern hinten dran, das verbraucht schon ganz schön viel Strom. Da muss man einen Sicherungskasten reinmachen und sich um die Stromversorgung kümmern. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Alternas Monster and Ghost ist eine siebenstationige Multiplayer-Setup, Unity-Engine. Da muss man dann schon wirklich viel Code außenrum schreiben, damit das automatisiert ist. Wir haben auch Medienkunst mit Pflanzen, wo die Pflanzen quasi in irgendeiner Form Berührung macht Klang, ist kapazitiv. David Bowens Telepresent Water, ist eine Skulptur, die besteht aus Servomotoren, einem Mac Mini und in irgendeiner Form Seilen und Konstrukt unten drunter. Im Moment gerade zeigen wir Supraorganism von Justin Immard. Das sind alles kleine ESP-Controller, die da die Lampen betreiben. Da sind auch Motoren drin. Eine magnetgehaltene Wand und hinten dran ist der Magnet mit Servomotoren, der die Wand magic-mäßig die Hand auf der Wand bewegt. Wir machen natürlich auch Multiprojektionen, die alle frame-gesynkt sein müssen. Oder auch kleine Roboter, die rumfahren als Schwarmverhalten. Oder große Roboter, die irgendwas malen, wo wir Kameras irgendwie aufs Heizkraftwerk stellen müssen, damit der Künstler quasi einen coolen Feed hat. Also was man sieht, ist quasi, jeder Roboter malt ein anderes Bild. Und das linke ist quasi der Blick vom Heizkraftwerk auf den Kreisel. Falls irgendjemand den Karlsruhe schon mal gesehen hat, da war ich zufällig auf dem Heizkraftwerk oben drauf und habe die Kamera montiert für das Kunstwerk. Dann aus Gameplay interessante Input-Device. Andere interessante Input-Device. Pflanzen. Wir hatten auch schon lebendige Hühner und lebendige Axolotl in der Ausstellung in verschiedenen Stellen. Wir haben Robot Lab im Haus, hier zeige ich The Big Picture. Und wir haben von Stefan von Hühne die Tischtänzer im Haus. Das ist quasi mit Pneumatik betriebene Figuren, die über einen wirklich alten Computer mit einer ISA-Karte, handgelötete Elektronik, quasi die Sachen bewegen. Genau. Ich habe 2015 hier angefangen und habe was aufgebaut und danach gab es die Option, dass ich hier ein bisschen weiter arbeiten kann. Als Museumsservice in Urlaubsvertretung habe ich gesagt, das finde ich super, das mache ich auf jeden Fall. Möchte ich euch kurz vorstellen, wie wir in 2016 geschaltet haben. Also wir kennen schon Lichtschienen. Es ist eine Akkuschiene, da sind drei Phasen drin. Da können wir relativ genau einstellen, was wir haben wollen. Dauerstrom und zwei unterschiedliche Stimmungen, vielleicht für Putzlicht oder für irgendwas anderes, was wir an der Stelle brauchen. Das ist relativ praktisch. Das ist auch praktisch, weil man kann auch andere Geräte dranhängen, zum Beispiel einen Bildschirm, der dann einfach mit dem Licht angeht und abends mit dem Licht ausgeht. Da kann man dann ein Samsung Signage, so ein Prosumer-Gerät, USB-Stick hinten rein und dann geht das Ding an, läuft Video ab, geht aus, geht am nächsten Tag wieder an, spielt Video weiter. Für kompliziertere Sachen setzen wir Brightsign-Player sehr gerne ein. Ich habe auch schon OMX-Player in verschiedenen Varianten eingesetzt. Wenn es dann komplizierter ist, bringen dann Künstler manchmal Sachen, die mit DMX gesteuert sind oder irgendwelche Mikrocontroller-Contraptions, die irgendwas machen mit Licht. Kommen wir vielleicht ein bisschen später dazu. Okay, wie schalten wir Strom? Ich war im Lager oben und habe mal geguckt. Also wir haben auch irgendwann mit Zeitschaltuhren geschaltet, das war aber vor meiner Zeit. Und dann haben wir quasi netzwerkfähige Steckdosen von der Firma Anel. Die haben schon ein Webinterface, das ist ganz praktisch. Das heißt, man kann da reingehen und quasi sagen, drei Ports, Zeit programmieren. Das ist allerdings total unpraktisch, wenn wir Sonderöffnungen haben, weil wir programmieren dann Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr ein, Samstag, Sonntag 11 bis 18 Uhr und dann haben wir aber eine Sonderöffnung Samstagabend von 19 bis 22 Uhr. Dann muss ich also auf alle von diesen Steckdosen per Webinterface drauf, alles umprogrammieren und am nächsten Tag, alles wieder zurück umprogrammieren, weil ist ja quasi so. Dann haben wir Projektoren, wir haben relativ viele Projektoren, es kommt ein bisschen auf die Ausstellung an, die wir zeigen, wie wir sie zeigen, was wir zeigen. Wir machen das nicht mit der Fernbedienung. Also das ist Quatsch, das war natürlich, wir machen das moderner, wir machen das so, also in 2016 muss man dazu sagen. Ich lasse das jetzt mal im Hintergrund laufen. Abends ist das andersrum, da macht man das Gleiche wieder von an nach aus. Und das war total für mich quasi dieses, das geht nicht, ich schreibe da was, ich bin Software-Dev, ich kann da was. Und dann habe ich mir quasi so, okay, was für Geräte haben wir eigentlich? Wir haben Panasonic und NEC-Geräte hauptsächlich, dann haben wir noch ein paar BenQ-Geräte und so ein paar Sondergeräte, aber hauptsächlich Panasonic und NEC oder NEC, je nachdem, wie ihr das aussprechen wollt. Da muss es doch ein Protokoll geben. Irgendjemand muss sich doch überlegt haben, da gibt es ein Protokoll. Ja, stimmt, es gibt PJ Link von der Japanese Business Irgendwas Alliance. ich weiß nicht genau, wie man das ausdrückt. Es ist ein wirklich hässliches kleines Plaintext-Protokoll. Man sagt dem Projektor quasi, hey du, wie ist dein Status? Dann sagt er zurück, ja, cool. Man macht das auf Port 43252, macht einen Handshake und dann kann man mit dem Projektor irgendwie sprechen. Wie ist dein Zustand? Bist du an? Bist du aus? Wärmst du gerade auf? Kühlst du gerade ab? Auf welchem Port bist du, wenn die Projektoren schon PJ-Link Version 2 sprechen? Das brauche ich aber alles nicht. Ich brauche quasi nur an, aus, vielleicht noch Warm-up und Cooldown oder nicht erreichbar. Ganz wichtig an der Stelle, PJ-Link hat Authentication in irgendeiner Form implementiert, was quasi immer nur Passwort ist. Und Panasonic hat als Standard-Passwort, ich verrate es euch, Panasonic in kleinen Buchstaben. Das heißt, wenn ihr quasi einen Panasonic-Projektor findet und aufs Web-Interface gehen wollt, admin1 als Username und Panasonic als Passwort. Das hat mich 5 Minuten meines Lebens gekostet, das zu googeln. Dann bin ich losgegangen, habe quasi eine fertige Node.js-Library gefunden, die schon PJ-Link macht. Die hat es allerdings nur für einen Projektor gemacht und hatte irgendwelche Netzwerkprobleme. Und dann hatte ich quasi so ein hässliches kleines Formulartool geschrieben, mit dem man quasi alle Projektoren gleichzeitig an und alle Projektoren gleichzeitig ausmachen. Das war schon wirklich, wirklich praktisch und wir nennen das intern die Steuerung, weil wir damit Dinge steuern. Wir haben das schon so ein bisschen sortiert, aber ja, okay. Und dann kam mein Kollege Daniel um die Ecke und hat gemeint, du weißt eigentlich, dass du die Arnl-Dosen auch ansprechen kannst per UDP. Okay, UDP ist kacke, aber ich probiere das mal. Wir sind ein riesen Netzwerk, muss man dazu sagen. Wir haben ein riesen Museumsnetzwerk. Bei uns ist wirklich viel los. 2016 war noch nicht so viel in unserem Netzwerk los, aber quasi alle Medienkunstwerke, die wir gerade im Moment zeigen, haben mindestens ein RJ45 hinten dran. Vielleicht auch 2, 3, 5 oder 10. Damals war das noch nicht so. Und dann habe ich quasi mir das angeguckt. Der Hersteller Arnl hat auf seiner Webseite Dokumentation hinterlegt, wie man das macht. Ihr seht schon, ich pipe SW on 1 admin und dann geheim. Geheim ist in dem Fall quasi das Passwort, ja, also einfach so zusammen. Das schiebe ich per UDP zu der Dose auf Port 75 und dann antwortet sie als Broadcast auf Port 77 zurück. Das heißt, du musst quasi nur im Netzwerk hören, wer antwortet jetzt gerade was. Und sie antwortet auch, wenn sie selber schaltet. Das heißt, man muss quasi nur einen Listener irgendwo haben und dann weiß man quasi, wenn die Dose gerade per Scheduler schaltet, dann kann ich mithören und kann das quasi machen. Ist aber total hässlich, weil je mehr UDP da drin ist oder je mehr Arnl-Dosen man im Netzwerk hat, desto mehr Spam produzieren sie quasi, so Broadcast-Stürme oder so ein Kram. Alle gehen um 18 Uhr aus, alle sagen um 18 Uhr, ich gehe aus. Dann sagen 10 von 20, ja, ich gehe aus und die anderen 10 sagen, mein Netzwerkding ist zu klein, ich gehe mal offline. Und dann muss man hinlaufen und sie neu starten. Das ist nicht so wirklich. Also sind wir auf einen anderen Hersteller gewechselt, Net.io, vielleicht kennt ihn einer von euch, die machen auch so Dinger, aber die haben wesentlich saubere Implementierung, die sprechen ordentlich HTTP. Da gibt es quasi eine XML-Schnittstelle und eine JSON-Schnittstelle und Scheduling und alles andere. Wir haben alles ausgemacht, wir benutzen nur noch JSON per HTTP. Das funktioniert super für uns. Man kann quasi so curl, Username, Passwort, ich verrate es euch, Net.io, Standard. Und dann kriegt man quasi ein JSON zurück, das kann man auswerten und dann ist das ganz cool. Und dann habe ich so überlegt, jetzt baue ich hier gerade was quasi so UDP spricht und irgendwie HTTP spricht. Wäre auch eigentlich voll gut, wenn ich SSH sprechen könnte. Weil dann kann ich auf meine ganzen Raspberry Pis einfach so direkt per SSH drauf und dann da drin irgendwelche Shell-Commands auslösen. Oder so. Eigentlich wäre es auch gut, wenn ich Shell-Commands sprechen würde, weil dann könnte ich einfach Shell-Commands sprechen, könnte ich einfach egal was in mein was auch immer Formular reintippen und mein Docker-Container macht das dann für mich. Also auch curl oder so. Das habe ich dann genauso gebaut und dann hatten wir quasi die erste Version unserer Steuerung. Das war quasi, was ich dann 2017 mit Bootstrap Version 1 gebaut habe. Man sieht, es gibt quasi einen Edit-Mode, der quasi für die Leute, die editieren wollen, quasi ins Interface reingehen können und dann quasi Sachen anlegen können. Signalisierung ist quasi grün ist gut an, gelb ist oder orange ist, ich kühle ab, schwarz ist aus und rot ist, du musst mal hinlaufen. Genau, das Datenmodell ist relativ simpel. Wir machen Ausstellungen, in jeder Ausstellung gibt es Werke und in jedem Werk gibt es irgendeine Art von Device oder Unit. Und dann kann man das quasi so auffächern eben okay, wir haben den Lichthof 1-2 Gameplay und da drin gibt es diese Kunstwerke und in jedem Kunstwerk leben dann halt XY viele Devices und die können an- und ausgeschaltet werden und dann gibt es noch so ein eingerücktes Ding, da haben wir dann quasi diesen SSH eingebaut, dass man quasi von seinem Telefon aus einfach so, ich drücke Start und dann wird ein SSH-Befehl ausgeführt, der nicht in der Automatisierung drin ist. Also wenn morgens der Kollege anschaltet, dann will der den Computer nicht rebooten, aber wenn Packapong hängt, dann will ich per Telefon quasi den aus der Entfernung neu starten können. Deswegen gibt es Dinge, die quasi so, wir nennen das eingerückt, sind, die nicht in der Automatisierung drin sind, sondern die man exklusiv auslösen kann, damit man damit Sachen machen kann. An, aus, Reboot, Restart. Genau. Dann kommen wir zu dem Punkt Self-Healing. Das ist schwierig zu beschreiben. Das ist auch wirklich das, was meine Arbeit total spannend macht. Aber vorher, wie kommen denn eigentlich die Dinge zu uns? Und was kommt zu uns? Das ist ein Symbolbild. Wir haben auch schon DVDs erhalten, auf denen die Kunstwerke drauf sind. USB-Sticks, Google Drives, you name it. Die Künstler kommen vorbei mit einem Kiste, da ist ihr Rechner drin oder nur Hardware-Komponenten hier. Bitteschön, viel Spaß. Es kommt alles. Also wir haben jegliches Operating System, das ihr euch ausdenken könnt, haben wir schon mal in einem Werk gehabt. So, wir haben das letzte Mal auf einer SGI Remote Control gezeigt. Also weiter weg kann es nicht sein. Und wir gehen jedes Mal mit der Automatisierung ganz anders ran. Wir gucken, was können wir machen, wie können wir das lösen. Und der spannendste Fall von allen ist quasi Windows, auf den ich als erstes eingehen möchte. Aber erstmal, warum automatisieren wir überhaupt? Kunstwerke, die so aussehen, oder so. Das ist nicht schön, in der Ausstellung zu haben. Also so dieses, das soll am besten selber rausfinden, dass da jetzt gerade ein Error-Dialog hochgekommen ist und das Fenster finden, oh, das sieht Unity Crash Report aus, das möchte ich schließen. Und unser Mittel der Wahl ist Auto-IT. Hat irgendjemand von euch schon mal Auto-IT gehört? Okay, das ist ungefähr, sagen wir, ein Drittel des Saals. Für die anderen, das ist wie Basic, nur ein bisschen mächtiger. Aber es ist nicht Python und es kompiliert quasi in eine Self-Compiling Executable runter. Das heißt, man schreibt diesen Skript und drückt dann quasi auf Out2Exe und dann kommt da hinten Executable raus. Und die ist Self-Containing, die kann ich einfach nehmen und woanders hin tun oder in den Autostart reinparken und ich muss nicht irgendwas dazu installieren. Wenn man Python auf dem Windows macht, dann muss man immer quasi voll die Dependency-Hölle installieren. Manchmal ist es gar nicht mein Computer, dann muss ich die Dependency-Hölle vielleicht am Ende wieder deinstallieren. Oh, auf gar keinen Fall, also nehmen wir das. Der Syntax ist echt, wünsche ich mir ein bisschen besser, aber ich glaube, es ist natürlich gewachsen. Man kann auch dazu sagen, das Ding läuft schon echt lange. Also ich habe jetzt vor kurzem Choose Your Filter gemacht, da habe ich mit Browser Art der letzten 20 Jahre zu tun gehabt und da habe ich Windows XP in einer virtuellen Maschine gehabt und selbst Auto-IT läuft noch in XP drin. Also es gibt noch aktive Downloads, Installer für XP. Das fand ich super, weil dann konnte ich einfach loslegen. Das ist einfach nur so ein ganz typisches, nennen wir es mal Process Watchdog. Was macht es? For immer while und dann quasi fragt, gibt es diesen Prozess? Dieses Process Exist ist quasi Tasklist. Also man fragt den Task Manager von Windows, gibt es diesen Prozess, der so heißen soll oder einen String enthält oder so. Wenn der nicht da ist, startet die Applikation, warte eine Sekunde, send dann vielleicht noch F, um in Fullscreen zu gehen, vielleicht, weil das wäre ja total praktisch. Oder Unity Engines kann man mit Alt Enter manchmal in Fullscreen reinholen. Das wollen wir alles automatisieren. Und dann warten wir eine Sekunde und dann überprüfen wir quasi, funktioniert noch alles. Und manchmal muss man 5 Sekunden warten, weil die Maschine so alt ist und quasi überfordert ist von einem Sekundenloop. Ein bisschen komplexeres Beispiel, Start Unity, wer kennt das nicht, so ein Unity-Auswahlmenü, wo du quasi so, wie soll es Detaillevel sein und welche Auflösung willst du starten und dann musst du OK klicken. Oh, bitte Leute, baut das nicht in eure Kunstwerke ein, wenn ihr ein Kunstwerk liefert. Doppelklicken, startet in Fullscreen, was auch immer für eine Auslösung. Wir müssen das quasi automatisieren. Control Command, finde diese Class Combo Box, selektiere den String, bla bla bla. Dann select Ultra, weil wir wollen es natürlich immer in Ultra zeigen, ganz klar, cool. Und dann finde den Button Instance 3, weil der andere heißt abbrechen. und dann, yay, play. Und dann kann man noch so verrückte Sachen machen, indem man die Windows-DLLs queried, also das Windows an sich fragt, so wie ist denn der innere Zustand von dem Windows. Spannend ist zum Beispiel Idle-Timer, wann war das letzte Mal ein Human-Input da, das trackt Windows intern mit. Und dann kann man quasi sagen, 12 Minuten sind vorbei, ich starte das Kunstwerk mal neu, dass es wieder am Anfang ist in seiner Routine. damit der nächste Besucher quasi ein neues Kunstwerk an der richtigen Stelle erfährt? Oder sind beide Projektoren da? Also es gibt ja ab und zu Kunstwerke starten und dann ist der eine Projektor von zwei noch nicht gerade da, weil der wärmt noch auf oder so ein Kram und dann muss man halt rausfinden, ist der Bildschirm breit genug? Dann weiß ich, dass da zwei Bildschirme sind. Dann kommen wir zu den etwas abstrakteren Beispielen. Das ist jetzt hier The Jellyfish, haben wir in Biomedien gezeigt. Visual Code +++, Visual C++. Ja, also wenn man quasi Fenster findet, die heißen Crash oder Initialize Failed, schließen wir alle Fenster, löschen alle Programme und dann starten wir von neu. Das ist jedes Mal für jedes Kunstwerk anders, weil jeder baut halt irgendwie anders seine Kunstwerke zusammen. Das sind jetzt alles nur Beispiele für, wie gehen wir grundsätzlich daran ran. Also so ab und zu ist das halt ein Abenteuer. So, was kommt da? Was mache ich? Wie funktioniert das? Manchmal kriegt man ein Kunstwerk, das heißt dann so, das ist, okay, hier ist Age of Empires, ist aber in Steam und du musst dann noch das Safe Game laden, damit das Kunstwerk funktioniert und du musst dich morgens immer einloggen, weil Steam dich abends immer ausloggt. Ja, ist kein Problem, mache ich mit Auto-IT, klicke ich also da rein, dann sende ich Key-Commands hin, tap, Passwort, okay, tap, Enter, okay, jetzt suche ich noch ein paar andere Sachen raus, bla bla bla, ihr könnt es selber lesen. Also so, und so automatisiert man sich quasi dann seine ganzen Dialoge weg, dass das von alleine funktioniert und das packt man dann in den Autostart rein und dann kann man den Rechner abends quasi laufen lassen und morgens sagt man, Neustart ist Projektor anschalten und den Rechner rebooten und das reicht dann meistens von der Zeit gerade aus, dass der Rechner gerebootet ist, während dem der Projektor gerade angegangen ist und dann ist alles, ist Windows glücklich. Wir können das Spiel auch andersrum spielen. Wir haben sehr viel mit Vandalismus zu tun. Also so Leute geben ihr fiesen Hacker, ihr benutzt immer die Dinge falsch, wie wir das wollen und die Künstler auch. Also stellen wir nie Tastaturen hin, wenn wir es nicht müssen, so. Und hier war quasi so ein, okay, man soll mit der Maus auf diesen Tasten da unten rumdrücken und dann noch eine Tastatur und einen Joystick. Und wir haben gedacht, das kann nicht sein. Das macht quasi alles kaputt, weil es ist drei Bildschirme, HDMI ist voll komplex, das an sich aufzusetzen. Wir können ja einfach einen Teensy hinmachen, der dann einfach so tut, als wäre eine Tastatur und dann auch mit Auto-IT quasi was bauen, das dann quasi vom Teensy getriggert wird. Also der Teensy, also wenn man so einen Button drückt, schickt der Teensy 1 und das Auto-IT hört, oh 1, oh dann mache ich einen Klick auf diese Koordinate und damit haben wir die gesamte Tastatur und die gesamte Maus quasi wegbekommen. Und das ist, was man hier liest quasi, wenn man quasi if pressed und das ist der ASCII-Code für die Zahlen. Das heißt quasi, wir benutzen einen Teensy, machen dann einen Arcade-Button dran und optimieren damit Maus und Tastatur weg, wenn möglich. Manchmal nehmen wir auch nur eine kleinere Maus, eine kleinere Tastatur mit 9 Tasten oder 3 Tasten und mappen dann quasi das Zeug um. So viel zu Windows. Auf Linux nehmen wir halt Linux. Ja, da, wer von euch weiß nicht, wie man auf Linux systemd schreibt? Gut, dann kann ich da drüber gehen. Wir benutzen ganz typische Sachen halt so, X-Do-Tool, Windows-Manage-Control-Sachen, so schiebe Dinge von A nach B, gucke, ob Fenster da sind und wenn nicht, ja, halt Linux-Sachen. Will jemand, dass ich mehr darüber erzähle? Gut, Apple haben wir auch, ganz viele Kunstwerke sind auf Apple-basiert, macOS, das letzte macOS, das ich angefasst habe, war 9.2. Da war ich sehr froh, dass da schon ein Automator drin war. Das ist quasi so das Mittel der Wahl, um quasi Dinge zu automatisieren. So, weil man, also da hat sich Apple, glaube ich, wirklich was dabei gedacht. Kann man Sachen aufzeichnen, wie man rumklickt und so weiter. Das machen wir dann halt. Oder Python, weil Python ist meistens auf macOS schon irgendwo installiert. Dann bleibt noch die Frage, okay, wir haben jetzt hier diese zentrale Steuerung und es wäre eigentlich total gut, wenn ich auch Windows sprechen könnte. Also ich kann quasi mit meiner Steuerung jetzt SSH in irgendeinen Computer reinmachen, der Linux ist und dann sagen, mach hier ein Bash-Skript, Export Display ist null, mach ein Bash-Skript, das geht irgendwie im X-Server auf, ist gut. Aber wie mache ich das eigentlich unter Windows? Ah ja, cool, Windows 10 hat, yay, Linux und SSH-Server, probier's da aus. Also habe ich SSH unter Windows 10 installiert und dann bin ich da reingegangen. Cool, Tasklist, oh, das funktioniert. Ich sehe die ganzen Tasks, die hier auf meinem Display laufen. Ja, mache ich mal Notepad auf. Hä, wo ist Notepad? Hä, Tasklist? Ja, Notepad ist da. Wo ist das Fenster? Okay, stellt sich raus, SSH ist quasi headless. Also es gibt kein Display, es gibt keinen Zugang. Wenn man SSH auf Windows 10 oder 11 macht, ist das quasi in einer nicht-grafischen Oberfläche. Und dann kann man da nichts machen. Also man kann Prozesse töten und dann kommt der Watchdog vorbei und startet die Prozesse wieder neu. Aber das finde ich nicht sehr charmant. Also bin ich losgegangen und habe quasi was gebaut mit Electron. Also eine GUI-Applikation mit Webzeug drin, Expost einen Webserver. Und dann kann ich quasi Dinge über den Webserver quasi schalten in der GUI, in der Session, in der Live-Web-Session, in der Live-Session von Windows, in dieser GUI-Session. Und dann kann ich einfach Dinge hinterlegen. Ich möchte, dass an dieser Befehl ist, ich möchte, dass aus dieser Befehl ist. Ich möchte auch, weil mein System quasi so ein State-Holding kann, möchte ich auch, dass ich quasi rausfinde, wie ist der aktuelle State? Läuft der Prozess noch oder laufen die Prozesse noch oder so irgendwas? Wir haben mittlerweile sowas, das nennen wir Window Patrol eingebaut. Das überprüft einfach, welche Fenster gerade aktiv da sind und wenn irgendwelche Fenster da sind, die nicht da sein sollen, dann schließen wir die wieder. Das gab quasi eine Version 1, die war wirklich fies hingehackt, um das zu machen. Und die meisten Dinge, die wir so fies hinhacken, die laufen dann irgendwie 4, 5 Jahre in Produktion. Und dieses Jahr im Januar habe ich mich dann hingesetzt und habe gedacht, ich habe hier diesen AI-Agent, hier ist mein fieses Ding, baue mir was Hübsches. Und dann hat mir mein AI-Agent das hier gebaut, das fahren wir gerade Probe. Also wir benutzen keinen Produktivcode, den quasi der direkt aus der AI-Agent rausfällt, sondern baue das und dann prüfe ich das und dann vielleicht baue ich noch ein bisschen selber dran rum. Aber ganz ehrlich, wir kochen ja hier auch nur mit Wasser. Also AI-Agents sind quasi für diese kleinen Dinge hervorragend. Hier ist was Altes, kannst du es bitte nach neu machen oder so. Okay, das hier ist jetzt also dieses Jahr neu gebaut worden. Schalten in 2026 und ich versuche eine Live-Demo. Hui. Okay, jetzt mal gucken, ob ich das mit der Maus auch hinbekomme. Also das ist jetzt quasi das neue Interface, das wir gebaut haben, um genau das, was ich die ganze Zeit erklärt habe, sozusagen zu machen. Was man sieht, man hat ganz große Knöpfe ganz oben, schalte alles an und aus. Also ich kann, wie gesagt, von meinem Telefon aus das gesamte ZKM von egal wo ich bin, an- oder ausschalten. Aber es kann auch nur ich. Ja, ansonsten haben wir quasi wieder diese Metapher aufgenommen. Wir unterteilen quasi in Ausstellungen Kunstwerke und dann in den Kunstwerken quasi Dinge drin. Das ist ein Dummy-System, das auf meinem Laptop läuft. Deswegen kann ich jetzt einfach schalten, hoffe ich. Ja, wir haben auch, damit es nicht in der Hosentasche quasi aus Versehen auslöst, weil das Kollegen vorher schon mal passiert ist, quasi so ein Double-Tap eingebaut. Ja, also das hat jetzt quasi Turn-On und das cycelt quasi 10 Geräte in 5 Sekunden durch und versucht die alle zu steuern und dann cycelt es die nächsten 10 Geräte in den nächsten 5 Sekunden und macht dann so ein Round-Robin-Floating-Window, dass man nicht quasi alles gleichzeitig, hey, alle 180 Projektoren geht an und alle 180 Projektoren, boah, das wollen wir nicht, deswegen ist das so ein bisschen, deswegen sind da diese gelben Balken, dass man versteht, wann ist das nächste Polling, also weil wir aktiv pollen, wie ist dein Zustand. Wie ist der aktuelle Werkzustand? Das sind wenig Dinge, deswegen geht das jetzt alles relativ schnell, wenn da irgendwie 100, also wir haben im Moment gerade mehr als 150 Devices in der richtigen Steuerung. Da sieht das ganz anders aus vom Polling her. Dann sieht man quasi, diese Teile werden gerade gepollt und diese Teile werden gepollt und diese Teile werden gepollt. Ich kann hier quasi auf eins draufgehen, das wird mich dann quasi zu dem Webinterface von dem Projektor zum Beispiel führen, wenn ich da irgendwas umstellen will. Ich will ganz kurz in den Edit-Modus gehen und dann höre ich auch wieder mit der Live-Sache aus. Das ist quasi so Edit-Mode. Man kann quasi Ausstellungen hinzufügen, man kann irgendwelchen Quatsch machen. Ich kann euch ganz kurz zeigen, wie das dann aussieht, wenn man so einen Device editiert. Hier ist quasi so ein Status-Command, wie wir das schon gesprochen haben. Ist Linux, Standard. Das sind jetzt, wie gesagt, Demo-Sachen drin, die auf meinem lokalen System laufen, in einem Docker-Container, sonst würde ich mich schlecht fühlen. Genau. Also es gibt quasi immer, wie ist der Status, an, aus. Und man kann quasi hier unten auch so Custom Actions hinzufügen, eben für einen Reboot-Button oder einen Restart-App-Button oder so ein Kram. Man kann Devices mal kurz disablen, wenn die quasi in den Maintenance-Mode gehen, also aus der Ausstellung rausgenommen werden, dass es quasi die Steuerung das nicht mehr anzeigt. Man kann es quasi auch sowas wie schedulen, also das, was wir vorher schon in den einzelnen Dosen kennengelernt haben, können wir jetzt zentral steuern. Man kann Devices quasi in eine Bibliothek überführen, dass man nicht immer wieder das gleiche Sonoff-Kommando, Curl, Sonoff, Relay, zeige ich gleich noch, tippen muss, sondern man quasi so eine Art Templates hat. Das ist ganz cool. Dann noch ganz kurz ein neues Device hinzufügen. Also VJ Link, Projektoren, NetIOs, ja okay, Arnl-Dosen und Shell-Dosen, Shell-Commands, genau. So, das ist der Zustand, den wir im Moment gerade haben zum Schalten. Jetzt gucken, ob ich zurück in die... was muss ich drücken? Das. Okay, ich glaube, ich bin jetzt. Genau. Dann was quasi kein professionelles Tool, also nichts, was man quasi kaufen kann, hat so eine Art von Laufzeitschutz. Wir haben ja auch sehr viele Kunstwerke, die empfindlich sind. Wir haben in Mack Objekte gehabt, wo filigrane Motoren drin sind. Und dann wollten wir die nicht 8 Stunden am Tag laufen lassen, sondern die sollen quasi in einer halben Stunde maximal eine Viertelstunde laufen oder in einer Stunde maximal 20 Minuten. Ihr wart vielleicht alle in der Sammlungsausstellung. Wer von euch war in das? Noch nicht in der Sammlungsausstellung? Okay, dann, wir haben ein Werk in der Sammlungsausstellung, wo ich den Namen gerade nicht weiß, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Rote Kleider nenne ich es, ihr werdet sehen, was ich meine. Da sind auch Motoren drin und auch da haben wir quasi eine Zeitscheibe eingeführt, dass das Werk quasi 7 Minuten läuft und dann 2 Minuten Pause macht und dann wieder 7 Minuten läuft. Allerdings nur, wenn irgendjemand davor steht. Da komme ich gleich noch dazu, wie wir rausfinden, ob jemand davor steht oder nicht. Und das kann man jetzt quasi pro Device definieren, wie lange soll das laufen oder nicht. Und das gibt uns quasi die Sicherheit, dass wir Kunstwerke nicht kaputt zeigen. Dann muss noch kurz ausholen, weil manche Künstler kommen vorbei und sagen, cool, ich habe hier meinen Reiserouter mitgebracht und alle meine Computer sind dahinter und du darfst nichts davon anfassen. Aber für mich wäre es voll cool, wenn ich quasi durch den Router durch auf die Device komme. Und das bedeutet immer irgendwie Ports forwarden. Und das ist echt, jedes Router-OS, TP-Link-Ding sieht anders aus. Wo ist das Port-Forwarding-Zeug und was ist das alles und wie funktioniert das hier? Und warum ist dein Ding ein custom geflashte Fritzbox mit irgendeinem OpenWRT-GUI-Dings, das ich gerade nicht verstehe? Puh, das war mir viel zu blöd. Also habe ich sowas gebaut, das nennt sich ein Satellit. Das ist quasi einfach nur so ein Python-Skript, das schmeißt man quasi auf den Raspberry Pi, dann schmeißt man den Raspberry Pi in das Netzwerk von dem Künstler rein und das macht quasi WebSocket zu meiner Steuerung auf und damit habe ich quasi einen Socket-Kanal in die Steuerung rein und kann dann quasi durch meinen eigenen Socket auf den Raspberry Pi drauf und von da aus dann weiterschalten und dann muss ich gar nichts mit dem Künstler-Router machen oder sogar mit meinem eigenen. Also ich will hier gar nicht auf die Künstler zeigen, weil ich mache das auch. Router, wenn ich zum Beispiel Arnl-Dosen verbauen will, habe ich vorhin schon erzählt, und die quasi irgendwie UDP nicht abbekommen, dann tue ich die in einen Router, in ein kleines Netzwerk rein, dass die da trotzdem schalten können und dann kann ich so einen Satellit da rein tun und kann durch den Satellit durch in dem Netzwerk was schalten. Warum wir das überhaupt alles bauen? Wir haben normalerweise irgendwas zwischen 4 und 6 Wochen Zeit zwischen einer Ausstellung macht zu und die nächste Ausstellung macht auf. Und wenn ich mir nur jeden Tag 1 Stunde sparen kann, indem ich nicht in ein Config-Menü von irgendeinem Router reingehe oder so, habe ich in 6 Wochen quasi 2 Tage gespart. Also es ist einfach an der Stelle so ein Skalierungsspiel. So, wir bauen Software, weil wir sie brauchen oder weil sie irgendwie ein Problem lösen und dann gucken wir, wie können wir das so weit runterbrechen, dass wir das nächste Mal gleich weiter benutzen können. Dann will ich ganz kurz über Herausforderungen noch sprechen, mit denen keiner gerechnet hat und für die vielen kleinen Tools, die wir gebaut haben. Reanimated ist quasi eine VR-Arbeit und der Künstler hat darauf bestanden, dass wir eine Steam-Index benutzen. Kein Problem. Steam-Index kann sich jeder genau eine kaufen. Also haben wir 3 Kollegen gefunden, die sich jeder eine gekauft hat. Dann hatten wir 3. Wir haben auch keine Ersatzteile dafür. Wir besitzen 3 und that's it. Hat aber Biomedien total gut überlebt. Steam-Index hat quasi so ein Problem mit Dauerbetrieb. Nach 3 Stunden verliert die einfach die Base Stations. Also wir wissen nicht genau warum. Aber Steam sagt dann einfach, statt grünes Base Station Symbol, graues Base Station Symbol und die Brille macht, ja cool, okay, wie machen wir denn das jetzt? Wir wollen das ja irgendwie 6 Stunden jeden Tag zeigen. Go, Auto-IT, wo ist denn das Steam-Fenster da? Wo sind denn diese kleinen grünen Kästchen dort und dort? Oh, Pixel-Detektion mit Auto-IT ist nicht so toll. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Praktikantin, Begum, und die hat sich das Problem angenommen und hat dann quasi ernsthaft mit OpenVR eine Zusatzapplikation geschrieben, die quasi die Steam API, was auch immer, ich habe es nicht so ganz genau verstanden, wie es funktioniert, fragt, sind die Base Stations noch da oder nicht? Und hat dann mit Auto-IT quasi was geschrieben: Wenn die Base Stations nicht da sind, dann löse ich diese WLAN-Steckdose aus, die diese VR-Brille betreibt. Und dann entstrome ich sie und strom sie wieder an. Und dann kommt die Brille und sagt: Oh, guck mal, ich sehe alle Base Stations wieder. Und das Problem hat sich von alleine gelöst in, sagen wir, 8 Sekunden. Kreative Ansätze will ich damit beschreiben, die wir in unserer Arbeit haben. Also, ihr macht wahrscheinlich alle was mit Computer und ihr habt auch kreativ. Ja. Anderes Beispiel. Anna und Alex, Cyberspecies. Wir waren schon so semi in Covid, also habe ich das alles aufgebaut. Sie wären gerne gekommen, aber konnten nicht. Und da ist eine Intel RealSense in dem Roboter drin. Und eigentlich sollte der auch noch rumfahren und war ein Akku drin. Dann haben wir direkt gesagt, kein Akku, weil das bedeutet morgens Endstrom, Anstrom, abends Ladegerät, zeigen wir einfach nur so. Und könnten wir den Rechner durchlaufen lassen? Und dann haben sie ernsthaft Sorgen gehabt, dass ihre RealSense quasi diese 8 Monate Laufzeit, 24/7, nicht mitmacht. Und dann haben wir quasi was gefunden, wie man quasi in Windows mit Auto-IT den USB-Bus einfach abschaltet. Und dann ist die RealSense deaktiviert. Und das kann ich morgens quasi durch einen Reboot wieder reparieren. Also ist quasi mein Anschalten Reboot und mein Ausschalten USB abschalten. Und dann war das ganz gut. Und das hat sauber funktioniert die ganze Zeit. Dann ein paar Mac-Tools, die wir geschrieben haben, weil Touch-Designer ist auch sowas, was Künstler sehr gerne benutzen. Touch-Designer ist toll, man kann da drin in der GUI so Sachen machen und dann kann man Buttons definieren, die dann pink ist an, grün ist aus, der Künstler denkt sich irgendwas aus, der Button lebt da an irgendeiner Stelle und ich muss rausfinden, in welchem Status ist gerade dieses System. Also schreibst du dir halt irgendwie, okay, mach einen Screenshot, geh an diese Pixel-Koordinate in Python und wenn ich es anschalten will, dann benutze ich Klick-Klick und gehe halt an die Koordinate von dem Button in Touch-Designer und drücke da drauf. Voraussetzung ist, Touch-Designer ist da. Das heißt, ich reboote vielleicht mal noch vorher den Mac an irgendeiner Stelle. Das geht, wenn Python aktuell ist und man mit pip einfach Zeug installieren kann. Wenn das macOS alt genug ist, dann hat man dann auf einmal Zertifikatprobleme. Aber dann stellt man fest, ist PHP installiert. Voll gut, dann nehmen wir halt PHP dafür. Danke Hugo an der Stelle. Das hat unser Praktikant gebaut, mittlerweile angestellt. Genau. Und dann haben wir quasi die interessante Sache mit Home Assistant mitgemacht. Home Assistant ist allen ein Begriff. Wer weiß nicht, was Home Assistant ist? Okay, Home Automation, aber das ist cool, guckt euch das mal an. Und die haben ein Unterprojekt, das nennt sich ESP Home. Und das heißt, wir fahren eine eigene Home Assistance Instanz und onboarden da alle unsere ESP-Device und dann haben wir quasi die Web-Server-Component und dann kann ich da gegen Curl sprechen. Wir haben im Moment gerade ein bisschen mehr als 50 von diesen WLAN-Steckdosen, die wir quasi irgendwo hinlegen können, wo wir gerade unser WLAN-Kabel gerade nicht hinpasst. Wir haben dafür sogar ein eigenes IoT-WLAN. Falls ihr das WLAN gescannt habt, solltet ihr ZKM IoT gesehen haben. Wir flashen die Dose, dann geben wir sie dem Elektriker, der quasi nochmal prüft, ob die Erdung immer noch stimmt, nachdem wir sie auf und zu gemacht haben. Wir haben dafür extra so ein 3D-Druckteil gemacht, dass wir quasi mit Pogo-Pins immer die gleiche Sache, weil das ist irgendwie nach dem 5. ist das irgendwie so, das ist halt Kacke, das soll der Praktikant machen. genau. Wenn wir was nicht schalten können, nehmen wir einen Flipper und nehmen halt Infrarotsignale auf und dann halt ein ESP mit Infrarot und dann frickeln wir das gerade da so dran. Das funktioniert super und Home Assistant hat da gerade auch irgendwas Neues gemacht, das habe ich noch nicht angeguckt, aber für uns ist das quasi immer diese Schnittstelle. Wir haben einen Projektor, in dem Fall Kanuga Pneuma 4. Der Projektor ist ein BenQ und BenQ spricht kein PJ-Link und hat keinen Netzwerkanschluss und gar nichts, aber eine Fernbedienung mit an und aus. Das heißt, man kann quasi an aufnehmen und aus aufnehmen und man ist sich ziemlich sicher, dass man an und aus aus. Anders ist es, wenn man quasi eine Fernbedienung hat, die an und aus an auch gleichzeitig ist, also so ein Toggle. Da mache ich dann quasi aufnehmen, dann schalte ich das Gerät aus, dann schalte ich das Gerät wieder an, dann bin ich mir ziemlich sicher, es ist gerade aus. Das heißt, das erste Signal, was ich hinschicke, macht das Gerät an. Und dann hoffe ich, dass ich das nächste Signal ausmache, aber im schlimmsten Fall schalte ich danach einfach das Gerät per WLAN-Steckdose wieder aus. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es aus ist. Und dann kann ich am nächsten Tag quasi wieder starten. Dann steuern wir auch noch verrückte andere Dinge. Eine Jakobsleiter hatten wir im Haus, Die haben wir vom KIT geliehen bekommen. Die haben wir dann ungeschützt per UDP gesteuert, weil warum nicht? Wir haben auch riesige Druckluftinstallationen. Wer quasi zu Silver Egg kommt, das macht jetzt im Juli auf, der wird quasi eine sehr, sehr coole Installation sehen, die mit Luftdruck arbeitet, ein Roboter. Wir hatten ganz viele luftdruckgesteuerte Sachen, wo man quasi Relais mit irgendwas an- ausschaltet oder so ein Kram. Wir benutzen da meistens in irgendeiner Form Raspberry Pi, GPIO. Das ist kein Hexenwerk, aber man muss das halt jedes Mal angucken, wie macht man das und wie funktioniert das. Und dann Abstand halten. Kann sich jemand noch an Abstand halten erinnern? Abstand halten, Covid. Ihr wisst noch, dieses Ding, was uns mal kurz hatte, hat uns hier im Museum auch kurz offline genommen und dann quasi ganz viele Dinge uns vorgeschrieben. Und ich will gar nicht sagen, was das alles ist, sondern ich will sagen, da ist ganz viel Technologie bei rausgekommen, weil wir mussten quasi Kopfhörer, was man über die Maske, über die Ohren schieben konnte, konnte man da auf einmal nicht mehr machen. Das heißt, alles, was in der Ausstellung mit Kopfhörer war, musste auf einmal irgendwie ein Lautsprecher werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Kakophonie ist, wenn alle Dinge gleichzeitig an sind? Okay, wie findet man raus, dass irgendjemand vor einem Kunstwerk steht? Motion Detection mit Peer, ja gut, aber wenn da jemand in die denkende Position geht und wirklich still steht, dann funktioniert das nicht mehr. Und das ist wirklich so, dass dann die Leute quasi Motion Detection durch diese Bewegungsmelder, da kann man still genug stehen und sich was angucken und dann keine Bewegung mehr erkannt und dann ist der Ton aus und dann, Kunstwerk ist vorbei, dann bewegt man sich wieder, dann geht der Ton wieder an. Das ist halt nicht so gut. Also haben wir angefangen, mit anderen Sachen rumzuspielen. Wir haben zu dem Zeitpunkt ganz viele Jetson Nanos rumliegen gehabt und haben dann einfach Post-Detection mal ausprobiert mit einer Kamera. Kann man ja machen. Das funktioniert im Museumsschummerlicht überhaupt nicht. Also wenn ihr euch vorstellt, da hinten in der Ecke steht jetzt gerade ein Kunstwerk und da brauche ich aber eine Kamera und muss Post-Detection machen mit der Raspberry Pi Kamera, die macht da halt Pixelgrütze. So, und die macht da nicht mehr Post-Detection, weil da braucht man helles Licht dafür. Also fällt Kamera-Tracking in irgendeiner Form weg. Dann versucht man mit Infrarot irgendwie. Infrarot ist auch nicht wirklich schön, weil das funktioniert auch nur so semi-gut und dann muss man überall diese Scheinwerfer hintun. Und dann haben wir LiDAR entdeckt. Also wir kannten LiDAR schon, muss man dazu sagen, aber wir haben quasi als Bauteile günstige LiDAR-Sensoren gefunden. Das ist 20-Euro-Bauteil. Das guckt quasi nach vorne und sagt mir einfach, was ist die Distanz? Und wenn ich das quasi irgendwo einbaue und dann mir quasi nichts mache und dann feststelle, jetzt ist die Distanz kürzer geworden auf einen Meter, dann weiß ich, da steht irgendjemand vor dem Kunstwerk im Abstand von einem Meter und dann kann ich damit was steuern. So. Und so haben wir relativ viele von unseren Monitorstationen, wo vorher Kopfhörer dran waren, einfach wegoptimiert und haben halt eine Linse vorne reingemacht und der Besucher musste quasi doch wissen, ich muss wirklich direkt davor stehen, weil es halt ein Laserstrahl. Und dann haben wir damit halt Sachen gebaut. Das ist nur ein Anwendungsfall, wo wir das auch benutzt haben, später, um Videos zu starten, steht ein Besucher davor, cool, dann starte ich jetzt das Video an der Stelle. Was wir gemacht haben, ist quasi Raspberry Pis mit Hi-Fi-Berry Shields ausgestattet, dass man quasi einfach so Audiosignal vorne rein, hinten raus und zwischendrin mit ALSA-Mixer hoch und runter fahren kann. Einfach einen ALSA-Loop bauen und dann ALSA, ich habe noch einen Fader gebaut, den findet ihr auf GitHub, wenn es euch interessiert, ALSA-Fader, den kann man einfach mit Bash auslösen, dann kann man quasi einfach so ein Input-Output ein Audiosignal quasi einfach hoch und runter fahren und dann noch ein bisschen Glucode außenrum, Sensor auf den Raspberry Pi, alles zusammen ab in die Wand. Was auch immer für das Kunstwerk gerade da war, Hauptsache es spricht Stereo, da reingesteckt und dann konnte ich auf einmal laut leise machen. Das war ganz cool. Dann haben wir angefangen mit 3D-Drucken, weil jetzt mussten wir auf einmal ganz viele von diesen Sensoren in die Dinger reinbekommen. Habe ich mir von einem Kumpel noch einen zweiten 3D-Drucker und dann haben wir uns noch einen Mini gekauft und ich habe meinen privaten noch hierher geschleppt. Und dann haben wir wochenlang quasi Halterungen gedruckt und so ein Kram. Das war, dann haben wir Besucherzähler eingeführt, damit wir quasi Flächendetektion machen können. Also wie viele Leute sind gerade aktiv in der Fläche, weil in dem Gameplay war quasi nur 150 Leute erlaubt. Und da musste man dann auf einmal rausfinden, wie viele Besucher sind denn aktiv in der Fläche. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Sensorik nachgekauft und dann installiert. Danke Covid dafür. Geld bekommen. Wie kriege ich das denn jetzt eigentlich statt einem Laserstrahl 1, kriege ich hin, dass es in der Fläche detektiert? Und dann gibt es auch diese, das ist ein RP-LiDAR, der kostet ungefähr 500 Euro. Das ist quasi wie einer, aber der dreht sich im Kreis und dann kriegt man quasi so Koordinaten zurück. Und wenn man mitzeichnet, dann kann man sich so einen Raum bauen, so wie der wie ein Raumbau oder so ein Staubsauger halt funktioniert. Und das kann man quasi umbauen und dann sagen, okay, ich sehe einen Besucher jetzt in der Fläche auf einmal. Und dann kann ich damit auch, wie gerade eben schon, was steuern. Der scannt quasi die Fläche. Ich habe Software dafür geschrieben und dann halt rausgefunden, verändert sich das in irgendeiner Form und dann dementsprechend leise oder laut gemacht. Und das hat unsere Sammlungsausstellung Writing the History of the Future wirklich wieder leiser gemacht. Und man hat dann quasi immer gehört, wo Leute quasi vor den Kunstwerken standen, weil man quasi so, ah ja, jetzt geht das da hinten an, da muss irgendjemand hinten in der Ecke sein. Und dann kam Bernd Lintermann und hat quasi dieses Erkennen von Besuchern quasi auf die Spitze getrieben mit seinem System. Ich will nur ganz kurz erzählen, wir sind dann quasi von den 500-Euro-Sensoren auf insgesamt 120 Euro alles komplett Bauteile runtergegangen und haben die wirklich in der Fläche, wir haben in Renaissance 3.0 mehr als 50 von den LIDAR-Sensoren verbaut mit Bernds System und in John Sanborn 32 von den Sensoren als große Fläche und waren dann auf einmal in der Lage, Heatmaps zu machen, weil wir quasi die Personen durch die Ausstellung durchverfolgen konnten, was quasi nur so auf Covid, ich brauche Sensoren, jetzt nehmen wir LIDAR und dann kam der Bernd, hat gesagt, das ist ja eine super spektakuläre Idee. Das ist jetzt quasi die Heatmap von Renaissance 3.0, so eine Woche und man sieht quasi, wo Besucher wie sich aufgehalten haben oder so aufgrund von diesen LIDAR-Daten. Wen es interessiert, ihr findet das auf ZKM Karlsruhe GitHub Org Page, gibt es quasi das Tool. Es gibt auch auf YouTube einen Vortrag von Bernd, den ich euch empfehlen kann. Public Money, ich bin großer Freund von Public Money, Public Code. Deswegen ist der Gallery Controller, den ich heute vorgestellt habe, quasi Open Source. Ihr könnt den einfach so benutzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn andere Museumsarbeiter oder ihr zu Hause, keine Ahnung, ob ihr mehr als einen Projektor habt oder Home Assistant loswerden wollt und jetzt das coole neue Tool benutzen wollt. Ihr findet unter ZKM Karlsruhe noch mehr coole Open Source Projekte von uns. Also einfach mal reinklickern. Genau. Und dann sind wir an der Stelle, wo ich sagen würde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wer Fragen hat, gibt's Fragen?
Vielen Dank für den spannenden Einblick. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gern. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich komme mit dem Mikro zu euch. Ich sehe schon die ersten, dann komme ich mal.
Hallo, danke für den Talk. War sehr, sehr spannend. Ich habe zwei Fragen. Erstens, wie lange geht es ungefähr, bis du so eine Ausstellung von einem Künstler mit aufnehmen kannst? Was braucht man da ungefähr an Zeit? Und zweitens, kannst du auch erkennen, ob irgendwie jetzt eine Glühbirne bei so einem Projektor kaputt ist? Habt ihr da irgendwie Status-Monitoring drin oder geht es nicht?
Ja, danke für die Frage. Super, also Frage 2. Ja, wir haben im Tool quasi Lampenstunden werden mitdetektiert und quasi, also wenn es PJ Link Version 2 oder 3 ist, dann schreiben wir automatisch mit. Wir haben das für uns und unsere Inventurdatenbank schon direkt angebunden, dass wir quasi auch verfolgen können, wie viele Lampenstunden sind, in welcher Ausstellung, zu welchem Zeitpunkt. Also es wird alles mitprotokolliert. Ich habe es vorhin nicht gezeigt, aber es gibt quasi einen Log zu allem. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, aufgrund von der Steuerung, dass am Donnerstag um 12:06 irgendjemand eine Glasfaserkabel in dem Technikschacht da drüben abgesteckt hat, weswegen im Foyer ein Kunstwerk nicht mehr funktioniert, weil ich es nicht mehr erreiche. So, also von der Idee her, wir protokollieren quasi, ich glaube, einen Monat und danach schmeiße ich die Logs weg. Aber wenn ich mal 3 Wochen im Urlaub bin und dann ist irgendwas kaputt oder so, würde ich gerne nachgucken können, was war los und wie war das. Und Speicherplatz ist gerade nicht unser Problem. Und die andere Frage kann ich schlecht beantworten, weil das zu allgemein ist. Das ist wirklich, kommt auf Kunst, kommt auf wie komplex, was ist das für ein Werk, ist das eine Einzelausstellung, wie komplex ist der Rest von den ganzen Sachen. Also Medienkunst, ich habe es versucht zu erklären, Medienkunst ist nicht so, du kannst erklären, wir hängen ein Bild an die Wand, da musst du nur Lux und Lufttemperatur, sondern es ist halt so dieses, was sind die Anforderungen, oh cool, was ist eine Maschine, die macht Parfüm, okay, ja, oder so, also so, ja, das kann man nicht runterbrechen an der Stelle, genau.
Auch nochmal danke für den Vortrag. Gibt es von Künstlern dann irgendwie immer sowas wie ein Briefing oder gibt es einen Prozess, der definiert ist, wie Künstler Medienkunst an euch übergeben? Also das Symbolbild hat es ja schon ahnen lassen, dass das vermutlich nicht so ist. Aber wie macht ihr das oder wie geht ihr damit um?
Gar nicht. Wir sind die ausstellende Abteilung. Also wir sind quasi, ja, wir haben einen Prozess, wir haben ein kuratorisches Team. Das ist natürlich... Ich möchte nicht über Künstler Trash-Talk machen, so deswegen fällt mir das jetzt sehr, sehr schwer, das politisch korrekt auszudrücken. Wir machen so gut wie alles möglich, wenn wir es können. In der Zeit, die wir haben, unter den Voraussetzungen, die wir haben, mit unseren 8 Stunden Arbeitszeit, die wir pro Tag haben. Manche Sachen lehnen wir kategorisch ab. Dinge mit Akku, da muss man dann quasi extra Personal anstellen, also Hiwis oder so irgendwas, die den Akku tauschen, weil das einfach den täglichen Dienst des Museumsservice also so dieses, wenn es um die tägliche Maintenance geht oder so, da müssen wir einfach ganz klar regeln, das geht nicht. Wir haben eine Person, die das Museum an- und ausschaltet und alles repariert und wenn der dann morgens noch irgendwie 5 Knöpfe drücken muss, ist nicht so. Aber es erinnert mich an eine schöne Sache, an alle werdenden Künstler und schon gestandenen Künstler. Bitte, bitte, bitte macht Dokumentation und bietet mir eine API, damit ich mit eurem Kunstwerk sprechen kann. So, und ein Stück Papier ist keine Dokumentation und eine E-Mail, guck halt, wie es funktioniert, ist auch keine Dokumentation an der Stelle. Aber wie gesagt, ich mag meinen Job und ich finde das total spannend. Ich komme ja ab und zu vor wie Indiana Jones, weil ich halt quasi ein Adventure erlebe, währenddem wir eine Ausstellung aufbauen. Ich schwitze halt ab und zu mal. Ja.
Erstmal danke für den Vortrag. Meine Frage wäre, hast du einen Einblick, wie andere Museen das regeln? Nutzen die gleiche, ähnliche Tools oder gibt es da andere Lösungen, die die dann vielleicht verwenden?
Die einfache Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe einfach angefangen, was zu bauen, das unseren Use Case löst. Es gibt ganz viele professionelle Schalteprojektoren an und aus für Museen, die Projektoren haben. Es gibt ganz viele Tools, schalt Licht an und aus, Theatertechnik, diese Sachen. Ich kenne kein Tool, aber ich habe auch nicht wirklich viel Research gemacht. Ich habe es 2016 gebaut, da gab es noch nicht wirklich viel Tooling außenrum und jetzt habe ich ein Tool, das ich mir selber customizen kann. Also warum sollte ich jetzt noch in den Markt reingehen? Aber all die Dinge, die wir eingebaut haben, haben wir eingebaut, weil wir quasi einen Bedarf hatten, den wir decken wollten. Wir sind aber das ZKM. So, wir sind eins von den 5 großen Medienhäusern auf der Welt. Fällt mir immer wieder nicht auf, dass ich in so einem Ding arbeite, weil es für mich halt mein Alltag ist. Aber ich kenne kein anderes Medienhaus, das quasi diesen Bedarf hat. 60 Projektoren, 35 Computer, Röhrenbildschirme ohne Ende. Also so, wie, wenn du mal in unsere Show-History reinguckst, was wir für tolle Sachen oder verrückten Scheiß, je nachdem, wie du drauf guckst, gemacht haben, würde ich sagen, ich kenne keins. Wenn irgendjemand eins kennt, das ansatzweise sowas Ähnliches hat, please, meldet euch bei mir. Ich bin sehr stark daran interessiert zu sehen, was die auch machen oder was ich noch abgucken kann. Genau. Ja.
Hey, ja, sehr schöner Talk, vielen Dank. Ich fand die Heatmap ganz interessant und vor allem fand es auch ganz interessant, das sind ja alles einzelne Sensoren. Wie machst du da die Duplication und sowas?
Ich heiße nicht Bernd Lintermann und kann das nicht beantworten, ist nicht mein Tool. Ich kann nur sagen, ich habe quasi den initialen Corona, wir brauchen was in der Flächendetektion, aber der Bernd ist ein wahnsinnig guter Medienkünstler und Forscher. Er hat wahnsinnig viel Zeit in das Ding für Renaissance und Johann Guillaume Press rein investiert. Wenn es dich wirklich interessiert, GitHub, Code angucken, lernen. Ich würde es gerne beantworten, aber also es ist sehr verrückt, was er gemacht hat mit auch Gruppenmerging und dann wieder auseinandergehen und all den Kram. Das muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Man braucht auch mehr als 5 LiDAR-Sensoren, damit man es überhaupt aufsetzen kann. Ja, genau. Beantwortet das die Frage? Hervorragend.
Bezüglich den Polling, du hast ja kurz gezeigt, ihr polt da den Status von den Geräten immer und das ist teilweise auch zeitversetzt. Wie findet ihr raus, wie man das am geschicktesten zeitversetzt?
indem ich darauf warte, dass alle Requests entweder beantwortet oder abgelaufen sind. Und dann noch 10 Sekunden warte und dann den nächstes Fenster quasi mache. Das heißt, wenn in meiner Ausstellung quasi von 50 Devices 20 nicht funktionieren oder so, braucht es halt Ewigkeiten, um quasi einmal durchzuloopen, weil quasi ein Timeout von 10 Sekunden eingestellt ist und jedes Device addet 10 Sekunden oder so. Aber das fällt nicht auf, weil bei uns geht es um An- und Ausschalten und in den meisten Fällen ruft dann noch eine Aufsicht an, da ist was kaputt, dann guckst du in die Steuerung, ah ja, ist wirklich kaputt, ist jetzt rot, dann laufe ich mal hin oder versuche das zu reparieren in irgendeiner Form. Ich habe früher quasi in der ersten Version quasi kein Cycling-Polling gehabt, sondern so ein Burst-Zeug. Das war nicht so klug. Deswegen, ja. Aber Polling ist interessant, aber ich lasse quasi die Requests nach 10 Sekunden einfach auslaufen und dann, wenn alle Requests in irgendeiner Form ausgelaufen sind oder beantwortet sind, nehme ich die nächsten 10. Beantwortet das das? Okay. Du kannst dir es angucken, wie ich es mache. Es ist auf GitHub. Okay, noch Fragen?
Hier ist noch eine.
Ja, Thema Besucher erkennen. Ich komme so ein bisschen aus der Industrieautomatisierung, das ist auch so eine Sache mit Menschen erkennen, aber da geht es halt eben darum, ja, wir haben da Maschinenbediener im Gefahrenbereich, Maschine bitte nicht mehr gefährliche Bewegungen machen. Da habe ich mal meine Bachelorarbeit zugeschrieben, Thema Radarsysteme, Millimeterwellenbereich, so 10 bis 70 Gigahertz, glaube ich, sind diese Sensoren. Ja. Warum habt ihr nicht Radarsysteme verwendet dafür?
Wegen unserer Architektur und Schallkopplung. Wir haben auch Bluetooth ausprobiert und alle möglichen Tracking-Devices, alles, was es so gibt. Aber wir haben quasi Museumswände, die sind nur so dünn. Und da hast Radarmodule auf beiden Seiten und dann hast du plötzlich ein Echo, das du nicht kennst, weil wo kommt denn das Störsignal her? Ah, das kommt durch die Wand durch oder so ein Quatsch. So, also ich muss dazu sagen, ich habe es nicht erwähnt vorhin, aber Infrarot in irgendeiner Form. Ich habe jetzt was an, was glaube ich reflektiert, aber es gibt halt auch Stoffe, die quasi dann nicht reflektieren und dann hast du da quasi einen schwarzen Fleck in deinem Sensor. Also es gibt Leute, die quasi die Kunstwerke nicht auslösen, weil sie die falsche Klamotte anhaben, aber du musst dich halt quasi so entscheiden, willst du irgendwie Covid-konform werden oder so. Ich will nicht sagen, zieht euch anders an, wenn ihr in ein Museum geht, aber dann geht das Kunstwerk halt nicht an. Oder hier ist ein Stück Alufolie, die du benutzen solltest in irgendeiner Form. Kannst du jetzt einen Hut draus bauen oder auf 90 cm Höhe da hin montieren? Ja. Also wir haben damit rumgespielt, so, wir haben mit relativ vielen, wir haben auch ganz früh schon mit den Echo, wie heißt das wohl richtig, Tonkopplung, Ultraschall, da kannst du auch einen benutzen, dann kannst du zwei benutzen und dann musst du plötzlich Frequenzspektrumwandel und Kopplung und so ein Kram und bei uns muss das skalieren, das muss schnell montiert werden, das muss quasi in 6 Wochen funktionieren. Ich bin keine Industrieanlage, die ich 3 Jahre lang plane und da irgendwie 5 Ingenieure sitzen, die so Kram, ja cool, okay, wenn wir das hier hinbauen und da und dann, sondern ey, ich komme da vorbei mit meinem 3D-Druckteil, Spacks, okay, fertig. Ist vielleicht noch im Wasser. Gut. So, und dann geht's weiter. Wir haben 53 Sensoren für Renaissance montiert. Ich habe einen guten Freund angestellt für 100 Stunden. Der hat nichts anderes gemacht als morgens quasi Makita, Sensoren, das für 100 Stunden, nur Sensoren anbringen. So, also nur um so, wir spielen hier ein Skalierungsspiel auf eine ganz andere Art und Weise. Und das andere ist, wir operieren Server im Ausstellungsbereich, wo die Besucher quasi den Server berühren können. Also wir haben andere Herausforderungen an ganz, ganz vielen von diesen Stellen. So. Aber ja, Mikrowellen will ich mir nochmal angucken, ob man da jetzt, die Sensoren sollen besser geworden sein, aber ich habe keine Zeit dafür im Moment gerade daran rumzuspielen, aber es ist ein guter Anwendungsfall, sehe ich. Beantwortet das in irgendeiner Form die Frage? Gut.
Wunderbar, vielen Dank.
Da gibt es noch eine Frage, haben wir dafür noch Zeit?
Die Zeit ist leider vorbei, aber okay. Du hast mir ja gesagt, dass du danach noch zur Verfügung stehst für Fragen. Das heißt, alle, die jetzt noch eine Frage haben, können gerne sich dann draußen mit Marc noch treffen und dann könnt ihr noch diskutieren. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Dankeschön für diesen tollen Vortrag.
Darf ich noch eine?
Bitte?
wenn der Projektor vergisst, dass er Netzwerk hat, dann hängen wir ihn an die Erkodose, damit er abends quasi ausgeht und morgens wieder angeht und weiß, dass er Netzwerk hat. Ich wollte nur mal zeigen, wenn ihr sowas seht, dann hat das meistens diesen Sinn. Ansonsten, wenn ihr mich, wenn ich meinen Job richtig mache, dann merkt keiner, dass ich überhaupt da bin, sondern dann könnt ihr die Kunst quasi genießen. Und bitte genießt die Kunst, kommt vorbei. Danke.